Eine, ja, ich würde mal sagen, gewisse Gigantomanie könnte man diesem Projekt des Berliner Comiczeichners Jens Harder durchaus unterstellen. Für seine Tetralogie, für seine Reihe aus jetzt 4 Comics, an denen er über 20 Jahre gearbeitet hat, hat Jens Harder nämlich nicht nur die Geschichte der Welt und der Menschheit aufgegriffen, sondern gleich die Geschichte des ganzen Universums. Der erste Teil geht nämlich zurück bis in die Zeit vor 14 Milliarden Jahren. Jetzt ist der 4. und vielleicht letzte Teil dieser Reihe erschienen. Ein Blick in die Zukunft der Menschheit, vielleicht ja sogar in den Untergang unserer Menschheit, so wie wir sie kennen. Jens Harder ist jetzt im Studio. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Wie oft hat man Ihnen in den letzten 20 Jahren gesagt, das ist doch verrückt, was Sie da machen?
Ja, das kam schon ab und an vor, obwohl ich mich immer wieder wundere über die Äußerung oder Fragestellung, weil für mich erschien das total natürlich als Zeichner und als an der Welt interessierter Mensch, das irgendwann mal versuchen zu verknüpfen.
Total natürlich. Aber wenn Sie 14 Milliarden Jahre zurückschauen, wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie das in den ersten Bänden, über die wir jetzt sprechen? Wir sprechen jetzt am Anfang über alle 4 und dann im zweiten Teil unseres Gespräches über den 9. Wie sind Sie damals angefangen? Wie sind Sie gestartet?
Na, das Interesse besteht schon seit frühester Jugend oder später Kindheit, würde ich mal behaupten, seitdem ich vielleicht 8 oder 10 Jahre alt bin und meine Eltern in mir diese Interessen so geweckt oder getriggert haben mit Museumsbesuchen oder selber Fossilien und Gesteine auf Wanderung irgendwie finden und bestimmen. Und ich wollte immer mehr und dann mehr wissen und mehr eintauchen. Dann haben wir Bücher ausgeliehen oder Filme gesehen, das rare Material, was man so zu DDR-Zeiten in die Hände bekam. Also so viel eher illustrierte oder mit Gemälden oder Bildern gefüllte populärwissenschaftliche Werke. Und da ich jetzt seit spätestens den 90er Jahren mich in der neunten Kunst, im Comic publizieren betätige, war mir dann wichtig, das weiterzutragen, also in die sequentielle Kunst als Comicgeschichte.
Das heißt, Sie sind eigentlich in zweifacher Hinsicht begabt und interessiert, sowohl naturwissenschaftlich als auch künstlerisch kreativ in der Comicwelt, kann man das so sagen?
Ja, obwohl in beiden Bereichen totaler Autodidakt. Ich habe weder eine wissenschaftliche Richtung studiert, noch konnte man in den 90ern Comic zeichnen, professionell lernen. Das haben wir uns als Studenten eher selbst beigebracht und gegenseitig befruchtet und inspiriert. Aber Grafikdesign ist schon mal eine gute Grundlage. Da kann man schon mal Bücher machen und mit Typografie umgehen und auch ein eigenes Cover entwerfen und so weiter. Aber das
wie man
Komponieren so ein Buch, der Seiten musste ich mir selber beibringen.
Genau, quasi. Wie man das macht, Text und Bild.
Diese Verschränkung, die eben so eminent wichtig ist, gerade für den Comic. Und da stand bei mir immer der Text im Primat, obwohl, wenn man die Bücher sich anschaut, wird man sich wundern, weil manchmal seitenlang ja nur stumme Bildfolgen zu sehen sind.
Aber so ist es auch im Neuen.
Ist es auch im Neuen, ja. Es sind vielleicht 20 Seiten auf 200 Seiten, sind 20 Seiten reiner Text. Aber als Gerüst, als roter Faden sozusagen für meine Art, wie ich die Welt erzähle, war das immer die Bedingung. Erstmal formulieren, was will ich auf den nächsten Seiten dem Leser, der Leserin nahebringen und dann das mit Bildern füllen und irgendwie auf dem Papier zum Leben erwecken.
Wie erzählen Sie denn die Welt? Wie würden Sie das selber beschreiben?
Ja, nüchtern und neutral, also wenig wertend, also jetzt auch die Menschheitsgeschichte. Ich versuchte mich da stark zurückzunehmen, wenn es dann gerade auch um die Dramen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte geht. Aber nach dem möglichst aktuellsten Stand der Forschung, also ich habe dann neben den ganzen Büchern oder Nachschlagewerken, die ich zu Hause hatte, habe ich dann sehr viel Aktuelles aus der Bibliothek geliehen und im Netz recherchiert.
Sowohl naturwissenschaftliches als auch Kunstgeschichtliches?
Sowohl als auch, immer mit dem Blick auf die Auswirkungen, auch wie sich das niederschlägt in unserer Kunst- und Kulturgeschichte, die Ereignisse, sowohl die biologischen oder geologischen, als auch jetzt die jüngerer Natur, die ganzen Kriege und Verwerfungen und Revolutionen und was auch immer. Das hat ja immer einen riesen Impact auf die Kunstwelt gehabt.
Das ist der dritte Band, ne? Also die konkrete Geschichte der Menschheit in den
letzten 2000 Jahre sind der dritte Band.
Genau. Jetzt frage ich mich, wie zeichnet man den Urknall? Wie sieht es bei Ihnen aus? Weil damit müsste es ja eigentlich angefangen haben. Mhm. Ich gestehe, ich kenne den ersten Band nicht, mhm, den Sie veröffentlicht haben. Wie zeichnet man das?
Das war das einfachste Panel von all den, was weiß ich, 9000, die insgesamt in den Büchern eingeflossen sind. Also das ist so die Selbstermächtigung des Zeichners. Er setzt den Stift aufs Papier und macht einen Punkt. Und dieser Punkt ist der Beginn. Ah. Weil der Urknall war laut astrophysikalischen Definitionen eine Singularität. Also die gesamte Materie des Alls auf einen Ball mit einem Durchmesser von, ja, so vielleicht so 1 Meter Größe zusammengepresst. Und den zeichnete ich natürlich nicht in seiner vollen Ausdehnung, sondern machte den Punkt, der dann anfängt, auf den nächsten Seiten sich auszudehnen zu dem, was wir heute um uns haben.
Ja. Jetzt sind wir natürlich komplett im Bereich der Vorstellungskraft und der, mhm, Fantasie, ne? Weil wie geht's dann weiter? Ne? Von diesem kleinen Punkt, der dann ja wahrscheinlich expandiert, sich öffnet, immer, absolut, größer wird und dann?
Also diese Expansion, die wohl in einer Hundertstel Sekunde stattfand, der gebe ich extrem viel Raum. Also über 20 Seiten des Buch ist, man kann es so aufblättern und das ist so eine ganz extrem verlangsamt ablaufende Animation. Und dann setzen Raum und Zeit an, dann entstehen die ganzen Teilchen, die uns ausmachen. Und dann, ja, habe ich erstmal auf vielen Seiten physikalische und astronomische Entwicklung, bis dann die ersten Sterne und unser Sonnensystem und die Planeten entstehen. Da galoppiere ich dann ein bisschen schneller voran, weil das auch etwas sehr abstrakt ist und den Leser jetzt vielleicht nicht so begeistert, wie das, was dann folgt. Aber okay, dann wäre ich sehr detailliert, also eben wie die Erde sich ausformt und das Leben dann vielleicht so einige 100 Millionen Jahre später schon startet oder
okay. Ich merke, ich muss mir unbedingt Ihren ersten Band besorgen, weil ich bin total, mhm, fasziniert davon, wie Sie das gerade erzählen. Bis jetzt haben wir uns in der Vergangenheit aufgehalten. Mhm. Gleich im nächsten Teil unseres Gespräches schauen wir uns Ihren vierten Band an, weil dann geht's nämlich in die Zukunft. Und ich glaube, da ist eine Menge Science-Fiction dabei.
Absolut.
Aber 9:19 wird Sie hören, Radio 3. Und zu Gast ist der Comiczeichner und Autor Jens Harder. Wir haben bislang gesprochen über den ersten Teil eigentlich seiner, mhm, Tetralogie. Jetzt gucken wir in die Zukunft, denn darum geht's. Nach 20 Jahren Arbeit hat sein Mammutprojekt jetzt vielleicht ein Ende gefunden, aber Jens Harder, gleich mal als erste Frage, ist es wirklich das Ende oder planen Sie dann vielleicht doch noch einen fünften Teil?
Da ist jetzt Schluss, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh und das ist sehr rund geworden und da gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen aus heutiger Sicht. Ich habe jetzt mehrere weitere Themen, die ich auch schon begonnen habe oder wo ich mich riesig drauf freue, für die nächsten Jahre damit weiterzumachen.
Wollen Sie schon verraten? Nee, ne?
Jetzt bin ich nochmal auch in einer Art Sachcomic-Geschichte unterwegs. Ich will das Wasser, das verrückteste Molekül des Universums, das Wasser beleuchten in all seinen Dimensionen, was es bedeutet für uns.
Okay, also das Naturwissenschaftliche und das Kreative, von dem wird es bleibt erhalten. Alles klar, okay. Aber jetzt zu Ihrem letzten Band. Mhm. Sie schauen in die Zukunft und mein Eindruck vom Durchblättern, ich habe das Buch erst heute Morgen bekommen, als ich hier in den Sender gekommen bin, Durchblättern war total Science Fiction. Es ist, man sieht Aliens zum Beispiel, man sieht eine Welt, die nicht mehr wirklich wieder erkennbar oder vergleichbar ist mit unserer Welt, wie wir sie heute kennen. Sie
definitiv nicht, ja. Obwohl die Aliens sind eher so augenzwinkernde Aufzählungen zu Beginn, was wir alles erwarten von der Zukunft und was aber zum größten Teil dann auch gar nicht oder ganz anders auftritt oder eintritt. Also ja. Wir selber sind die Aliens oder unsere Nachfahren vielleicht, die dann sich aufmachen, aber vorher geht es dann erstmal ins Eingemachte. Also wir selber werden da nicht gut bei wegkommen.
Ah, wollen Sie das schon, also von uns Menschen wird dann vielleicht nicht mehr allzu viel übrig bleiben?
Naja, wir werden in meiner Vorstellung schon abgelöst von unseren eigenen Kreationen, also unsere Urenkel, die nicht mehr biologischer Natur sind.
Die lösen uns ab.
Die werfen uns raus. Die übernehmen.
Haben wir ja irgendwie auch verdient, würde ich sagen.
Ne? Absolut, okay. Wir bewerben uns da gerade massiv drum und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Aber das heißt, Sie gehen hier in mögliche Zukunftsvisionen hinein, wie wir sie vielleicht schon kennen aus der Science-Fiction-Literatur, mhm, oder aus den Science-Fiction-Filmen.
Mhm. Naja, ich habe irgendwie alle Ideen, Tendenzen oder Vorschläge, die gemacht wurden in den letzten vielleicht 150 Jahren utopischer und Science-Fiction-Literatur und Filmschaffen und auch Comics und aber auch wissenschaftliche Prognosen. Ich habe die alle nicht zusammengefügt, aber so bin so drüber geflogen und habe dann die Entwicklung rausgepickt, die ich für am plausibelsten halte, aus dem jetzigen Moment heraus. Also ich kann ja nur interpolieren. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich kann aus dem heute versuchen zu ergründen, wie also jetzt es weitergeht mit ja, Klimawandel oder KI und dann aber auch auf weite Sicht, wie unser, also Sonnensystem sich weiterentwickelt. Also das kann man ja teils berechnen oder teils zumindest aus heutiger Sicht ein bisschen überschlagen.
Versuchen wir das mal an Beispielen festzumachen. Mhm. Also sagen wir mal, unsere Enkel, die nicht mehr biologischen Ursprungs sind, haben uns abgelöst. Mhm. Aber uns Menschen gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr, aber sind dann unsere Nachfahren sozusagen auf dem Mond? Oder sind sie auf den anderen Planeten und bauen da Bodenschätze ab? Oder wie?
Ja. Also uns wird es schon noch einige Jahrhunderte, also ich gebe uns noch einige Jahrhunderte in meiner Art der Zukunftserzählung, aber wir müssen dann auf solaren Kolonien uns irgendwie über Wasser halten. Also Mond, Mars, die Saturn- und Jupiter-Monde, die dafür in Frage kommen, wie Io, Ganymed und Europa. Da lässt es sich irgendwie noch einrichten, aber die Erde wird komplett umgebaut in meiner Aussicht, weil ich habe mir überlegt, was wäre das Konsequenteste für eine Maschinenwelt, eine Welt, die biologisch ist, also auch kein Wasser und keinen Sauerstoff mehr enthält, weil das sind die größten Feinde für technische Konstruktionen und so muss das dann konsequent durchgezogen werden.
Sind Sie ein hoffnungsvoller Mensch? Weil das klingt jetzt gerade für uns Menschen gerade ein klitzekleines bisschen düster für unsere Nachfahren, die dann Mischwesen vielleicht sein werden. Klingt eigentlich ganz schön.
Ich sehe das, weil ich so einen ganz großen Zeithorizont spanne, dann doch noch hoffnungsvoll, weil ich, wenn ich mir so anhöre, wie gewisse Entscheider im Silicon Valley von 5 oder 20 Jahren ausgehen, in der dann schon bedrohliche generelle KI-Konstrukte heranwachsen. Da sage ich, wir haben die nächsten 150 Jahre noch konkurrenzfrei und können in der Zeit noch eine Menge bewirken. Und ich habe einen Haufen positive Aspekte. Krebs wird besiegt. Es gibt Olympische Spiele innerhalb des Sonnensystems, also zwischen Mars, Mond und Erde. Das sind doch Entwicklungen, die sind erstmal fantastisch. Ja. Aber dennoch, irgendwann wird es uns entgleiten. Und ich meine, ich rede jetzt in Jahrhunderten, aber niemand kann plausibel erklären, warum es uns möglich sein soll, dauerhaft einen so starken Konkurrenten oder so starken Nachwuchs einzuhegen. Ja. Ich meine, wir züchten ja keine Art Maschinenhunde, sondern das sind Wesen dann mit einer eigenen Agenda und die wird sich nicht unbedingt immer in unserem Sinne weiter
entwickeln. Okay, Sie schauen tatsächlich weit voraus, habe ich gerade den Eindruck. Lassen Sie uns noch kurz über die Gestaltung sprechen, weil dieser vierte letzte Band, der ist komplett in Blau. Das ist ein sehr, sehr schönes Blau. Mhm. Fällt mir schwer, das zu beschreiben, weil das ist ein helles Blau und da scheinen noch andere Farben drin zu sein in diesem Blau, oder?
Ein leichter Gelbton, gelb. Also es ist ein bisschen als Handreichung, ein bisschen wärmer macht als so ein reines. Also am Anfang hatte ich ein reines Cyan, was im drucktechnischen Prozess so das pure, pure Blauton ist.
Okay. Ich habe das Buch hier gerade in der Hand. Es ist tatsächlich, auf jeder Seite kommt dieser Blauton wieder. Und das ist ja auch typisch für Ihre Arbeit, weil die anderen Bände hatten auch jeweils eigene Farbgebungen.
Relativ monochrom, immer über die ein Kapitel hinweg immer schwarz plus eine Zusatzfarbe. Wobei ich bei den bisherigen Bänden, die dicker waren, dann immer wechselte, damit es so eine Art Eindruck auch gibt von, es gibt geologische Abfolgen oder Ähren, die vergehen. Deswegen zum Beispiel Beta, der Vorgängerband, der wechselte immer zwischen Gold, Silber, Bronze. Das waren dann wirklich richtig Metallfarben, die auch reflektieren und extrem aufwendig waren im Produktionsprozess. Aber
also dieses Blau ist wahnsinnig angenehm für die Augen, finde ich. Und fühlt sich schön an. Wenn man es aufschlägt, sieht man dann viel Schwarz. Also die Zeichnungen selber sind schraffiert, sehr viel Schwarz. Und sehr viel
Strukturen sind auch wichtig immer bei mir, Details, dass man sich ein bisschen drin verlieren kann, auch beim Betrachten.
Und ich finde, man ist hier wirklich in der Science-Fiction-Welt.
Man ist absolut in der Zukunft, das lässt sich nicht verleugnen, ja. Und
genau, das war das Ziel.
Meine Arbeitsweise, deswegen wird man auch viele bekannte Abbildungen sehen, ist mal auch stark mit Zitaten und Referenzen und Adaptionen zu arbeiten. Deswegen gibt es Auszüge aus Science-Fiction-Comics, auch Filmstills und wissenschaftliche Illustrationen, die so verzahnt werden und dann eine mögliche Weiterentwicklung im vor Augen führen.
Jens Harder, ich halte fest. Also zum einen muss ich mir den ersten Band der Tetralogie besorgen. Zum zweiten bin ich total gespannt auf Ihre Auseinandersetzung mit dem Wasser. Und zum dritten danke ich Ihnen für den Besuch im Studio und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Werkstatt, in Ihre Arbeit und wie Sie zeichnen, wie Sie arbeiten, wie Sie denken, wie Sie recherchieren. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen.
Der Comicautor und Zeichner Jens Harder zu Gast auf Radio 3 zum Abschluss seiner Tetralogie, zum vierten Band seiner Comicreihe. Jetzt kann ich auch endlich mal den Titel sagen. Fällt mir ein, dass ich den bislang vergessen habe. Gamma Visions, so heißt er. Ist im Carlsen Verlag erschienen und kostet 44 Euro. Die Buchpremiere, die gibt es nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee, also Berlin-Friedrichshain. Der Eintritt dann ist frei und weil das jetzt alles ziemlich viele Infos waren, finden Sie das alles nochmal zusammengefasst auf unserer Internetseite.